SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Die Landwirtschaft, besser die Agrarindustrie, steht schon lange aus vielerlei Gründen in der Kritik. Riesige Unternehmen, Monokulturen, Chemieeinsatz, Umweltschäden als Konsequenz, vom Tierwohl ganz zu schweigen. Unser Studiogast heute versucht sich seit einigen Jahren an einer alternativen Form. Kerstin Mengewein baut mit ihrem Mann auf ihrem Hof in der Pfalz nach den Prinzipien der Permakultur Gemüse an und nutzt die Vernetzung der sogenannten solidarischen Landwirtschaft, um davon leben zu können und da auch zu wissen, wie und bei wem ihre Arbeit und ihre Produkte ankommen. Willkommen, Frau Mengewein.
Guten Abend, Herr Lechler. Vielen Dank für die Einladung.
Ein Montag im Mai. Wie hat Ihre Woche heute angefangen? Was gibt es um diese Jahreszeit vor allem zu tun?
Ja, wir haben Sommerbrokkoli gepflanzt, wir haben den nächsten Satz Salate gepflanzt, wir haben wieder Beete vorbereitet. Ja, da muss bewässert werden, die Jungpflanzenanzucht muss bewässert werden und die Woche war auch das Aussäen von diversen Kräutern und Blumen dran für unseren Blühstreifen.
Wir sind immer noch in der Phase der Corona-Maßnahmen. Man hört es daran, dass die Leitungsqualität nicht so gut ist. Die Frau Mengewein rauscht mehr als sonst, aber da kann sie nichts dafür. Wie ist es denn bei Ihnen auf dem Hof? Was müssen Sie wegen Corona anders machen oder weglassen oder zusätzlich machen?
Ja, mein Mann und ich, also wir gehen ganz normal arbeiten. Wir arbeiten in der Landwirtschaft. Wir spüren vom Homeoffice gar nichts. An unserem Artpool-Tag, das ist immer der Freitagnachmittag, kommen unsere Solawi-Mitglieder und holen sich ihre Gemüsekiste ab. Wir bitten dann natürlich, den Abstand zu wahren, nur einzeln zum Regal zu gehen. Das sind so die Sicherheitsmaßnahmen, die bei uns dann greifen.
Dieses Kürzel, was Sie gerade verwendet haben, Solawi, das taucht wahrscheinlich noch öfter auch in der Sendung, das ist für solidarische Landwirtschaft. Und was genau das ist und was Permakultur ist und alles, was da alles dazugehört und ob das vielleicht die Landwirtschaft der Zukunft sein könnte, darüber sprechen wir in dieser Stunde. SWR 2 Tandem mit Kerstin Mengewein, die in Odernheim bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz solidarische Landwirtschaft nach dem Prinzip der Permakultur betreibt. Vielleicht erklären wir den Begriff erstmal, Frau Mengewein. Ich dachte zuerst auch, Permakultur, das ist so eine Methode, wie man seinen Garten möglichst unaufwendig in Schuss hält. Aber es ist natürlich noch viel, viel mehr. Nämlich was?
Ja, gut, dass Sie es sagen. Genau, Permakultur ist im Garten- und Landschaftsbereich bekannt geworden. Da kommt es ursprünglich auch her. Heißt permanente Agrikultur, kommt aus Australien. Dort ist es in den 70er Jahren entstanden, wird da an den Universitäten auch gelehrt und ist ein Gestaltungskonzept, wenn man es technisch betrachtet. Ich selbst sage aber eher Lebenseinstellung dazu. Es geht also um bewusste Gestaltung und Umgang mit seiner Umwelt. Wir versuchen, ertragreiche, multifunktionelle Ökosysteme oder auch Lebensräume zu gestalten im Einklang mit der Natur. Also die Permakultur fußt auf drei Säulen. Das ist die Permakulturethik, die da ganz zentral steht. Und die Ethik heißt Sorge für die Natur, Sorge für den Menschen und wirtschafte nachhaltig. Und das ist die Ethik der Permakultur, um die sich alles dreht. Alles, was wir in der Permakultur tun, alles, was wir gestalten, muss ethisch sein, muss nachhaltig sein, sozial und ökologisch.
Das ist jetzt so das Große und Ganze, was Sie schildern. Vielleicht können Sie uns ein oder zwei kleine Beispiele geben für das, was man als Permalandwirt bei der Pflanzenauswahl oder im Umgang mit Pflanzen oder Düngern oder dem Boden anders macht.
Ein Beispiel wäre die Feldhecke zum Beispiel. Eine Feldhecke besteht ja aus Bäumen und Sträuchern, hat also das Prinzip der Vielfalt in sich vereinbart. Da stehen also ganz viele Gehölze rum und auch Gräser natürlich. Und diese erfüllen alle ganz verschiedene Funktionen. Der eine wurzelt ganz tief im Boden und hält ihn fest. Der nächste sorgt dafür, dass die Vögel und Insekten etwas haben, wo sie ihre Behausungen bauen können. Es wird der Wind abgehalten, es wird Schatten gespendet, es wird Wasser im Boden festgehalten. Das Bodenleben wird aktiviert, es baut sich Humus auf. Die Feldhecke erfüllt ganz viele Funktionen. Der Mensch kann sie zum Beispiel auch als Obsthecke nutzen. Das Vieh kann darunter stehen und den Schatten genießen, wird bei Unwetter auch ein bisschen geschützt. Und auch der Acker, das Getreide beispielsweise, das nebenan steht, wird gefördert, indem der Wind abgehalten wird oder indem einfach auch die Feuchtigkeit im Mikroklima gehalten wird, die Luftfeuchte gehalten wird, die Bodenfruchtbarkeit gehalten wird. Alle Vögel und Insekten tragen zu natürlichem Pflanzenschutz bei, man muss weniger spritzen. Also so eine Feldhecke kann extrem multifunktional und vielfältig für Mensch und Natur eingesetzt werden. Ja, und so versuchen wir einfach mit der Natur, mit den Naturgesetzen zu gestalten und zu leben, statt die Natur auszubeuten.
Ich habe gelesen, dass man dann zum Beispiel auch Hühner hält, die einem die Schädlinge wegfressen. Haben Sie das auch?
Ja, wir persönlich nicht, aber unsere Verpächter, die Bannmühle hier in Odernheim, die probieren das jetzt auch mit Hühnermobilen in den Obstreihen. Genau das Gleiche hat ein Ausbildungsbetrieb von mir gemacht in Holland, damals in Amsterdam. Da sind auch die Hühner frei unter den Obstbäumen gelaufen und die düngen natürlich, die fressen die Schädlinge weg. Und für den Ausbildungsbetrieb in Holland war es auch so, dass die Kunden, das war so ein Selbsternteland, die konnten die Hühner streicheln, Kinder waren ganz begeistert, multifunktionale Hühner.
Auf den Ausbildungsbetrieb in Holland kommen wir dann auch noch. Haben Sie einen Traktor?
Nein, keinen zweiachsigen Traktor. Wir haben einen Einachser. Das ist unsere größte Maschine. Alles andere wird mit Hand gemacht.
Und ich habe Bilder gesehen von Ihren Feldern. Da wachsen dann verschiedene Kohlsorten und Radieschen und Knoblauch und rote Beete und Kopfsalat und Spinat und Mangold und Rucola. Von welcher Fläche sprechen wir da insgesamt?
Insgesamt gepachtet sind 1500 Quadratmeter. Wirklich bestellt sind ungefähr 1200 Quadratmeter. Das ist dann inklusive des Gewächshauses.
Und ein normaler, in Anführungszeichen, Landwirt würde wahrscheinlich sagen, auf der Fläche alles das ist doch viel zu viel klein. Das rechnet sich doch nicht. Warum rechnet sich's für Sie doch?
Das hat zwei Gründe. Einerseits eine gewisse Anbaumethode, die wir verfolgen. Die wird im Englischen Market Gardening genannt. Ist im Moment schwer populär unter den kleinen Gemüsebetrieben und solidarischen Landwirtschaften. Und der andere Aspekt, wo es dann auch wirklich um die Finanzen geht, hat mit solidarischer Landwirtschaft und Direktvermarktung zu tun. Wir verkaufen unser Gemüse sozusagen zu Endverbraucherpreisen, wobei nicht wirklich. Solidarische Landwirtschaft funktioniert ja auch noch mal ein bisschen anders.
Erklären Sie das Prinzip doch mal.
Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass es einen landwirtschaftlichen Betrieb gibt, der im Zentrum steht, und drumherum organisiert sich eine Gruppe von privaten Haushalten. Diese Haushalte schließen sich zu einer Verbrauchergemeinschaft sozusagen zusammen und haben beschlossen, sie unterstützen diesen landwirtschaftlichen Betrieb in einem Jahr, also 12 Monate lang, mit einem finanziellen Beitrag und bekommen dafür die gesamte Ernte des Betriebes. Bei uns sieht es dann eben so aus, dass unsere Solawi-Mitglieder, nennen wir sie, ein Jahresabo abgeschlossen haben und uns jeden Monat mit einem bestimmten Betrag unterstützen. Und wir verteilen dann in der Erntesaison jede Woche eine gut gefüllte Gemüsekiste, die man sich dann bei uns abholen kann.
Wie groß könnte diese Jahresmitgliedschaft oder dieser Jahresbeitrag sein?
Bei uns ist der Jahresbeitrag 840 Euro, das sind 70 Euro im Monat. Damit sind wir sogar noch eine der etwas günstigeren Solawis.
Ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, dass ich das jetzt gleich auf die Preise umlegen könnte, was das Gemüse die Leute dann kostet. Ist es teuer, wenn man auf diese Art sein Gemüse bezieht? Von der Qualität jetzt mal ganz abgesehen?
Ja, die Qualität spielt halt schon eine Rolle. Das ist natürlich Bio-Qualität. Wir sind auch ein biozertifizierter Betrieb. Der Geschmack ist wie aus dem eigenen Garten. Das können viele unserer Mitglieder natürlich auch bezeugen. Und was man bei einer solidarischen Landwirtschaft halt auch noch mit dazu kauft, ist der Kontakt zum Erzeuger und der Kontakt zu den anderen Kunden. Man ist Teil einer ganzen Gemeinschaft, man tauscht Rezepte aus, man fährt sich gegenseitig die Gemüsekisten nach Hause, wechselt sich mit dem Abholen ab. Wir organisieren Mithelfe- oder Erntetage, Aktionstage, wo man bei uns mitgärtnern kann und Erfahrungen sammeln kann. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich eingeschränkter. Wir stehen als Gärtner auch Frage und Antwort. Wir legen alle unsere Betriebskosten offen, alle unsere Einnahmen, alle Arbeitsmittel, alle Dünger, alles ist bekannt. Es gibt Mitgliederversammlungen, wo unsere Mitglieder gefragt werden, was sie denn gerne angebaut haben möchten. Sie dürfen also in einem begrenzten Rahmen mitentscheiden. Letztendlich muss ich als Gärtner natürlich auf die Fruchtfolge achten und so weiter. Aber wir bauen das an, was unsere Mitglieder gerne möchten und was ihnen schmeckt. Und es gibt Solawi-Feste, das muss diesen Sommer leider auch ausfallen, aber es gibt immer noch in Planung ein Solawi-Fest, wahrscheinlich dann dieses Jahr ein Erntedankfest, wo alle zusammenkommen und an einer großen langen Tafel sitzen mit Lichterketten im Hintergrund. Ne? Und dann wird bis in den Abend am Lagerfeuer hinein gefeiert und zusammengesessen und zusammengeschlemmt. Ja, und die Kinder spielen. Also so muss man sich das Leben in einer Solawi schon auch vorstellen. Das ist nochmal mehr als das bloße Gemüse.
Was bedeutet das denn für Sie? Das Ganze war jetzt aus der Sicht der Kundschaft. Ihnen ist es wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass Sie die Leute kennen, denen Sie das Gemüse liefern.
Ja, vielleicht haben Sie das Grinsen gehört, mit dem ich gesprochen habe. Also ich bin definitiv hellauf begeistert davon, dass ich meine Kunden, es sind ja Kunden, dass ich die kenne, und zwar persönlich mit Namen, jeden Einzelnen. Ich frage jeden Freitag, und wie hat dein Hund die OP gut überstanden? Wir kennen uns persönlich. Ich weiß ganz genau, wie es schmeckt, wie das Rezept angekommen ist. Ich weiß nicht, also das ist so ein erfüllendes Gefühl, auch das direkte Feedback von seinen Kunden zu bekommen. Das erfüllt einen auch wirklich, das macht Sinn. Also das ist wirklich Arbeit mit Sinn.
Frau Mengewein, wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit gesehen, dass so diese großen internationalen Lieferketten nicht immer stabil sind, auch wenn wir letztlich das meiste bekommen haben, was wir brauchen. Ich weiß nicht, inwiefern das bei Ihnen ankommt oder Sie das einschätzen können, aber haben Sie das Gefühl, diese Krise hat das Interesse an einer regionaleren, dezentralen Landwirtschaft bestärkt?
Oh ja, also ein ganz klares Ja. Wir haben so viele Anfragen, dass wir Warteliste anlegen mussten. Das geht Gärtnerkollegen in unserer Region, gibt es einige solidarische Landwirtschaften. Also wir sind hier in der Nordpfalz, Rheinland-Pfalz, Hunsrück doch gut ausgestattet mit Kleingärtnereien, Market Gardens und solidarischen Landwirtschaften. Und alle berichten sie von ewigen Wartelisten. Das Interesse ist definitiv groß. Und ich habe aus dem Dorf von Leuten gehört, dass die in Anführungsstrichen normalen Gemüsekistenhändler auch ganz viele Anfragen kriegen und nicht wissen, wie sie die Kisten füllen und liefern sollen. Also an der Stelle spüre ich das tatsächlich sehr deutlich.
Können Sie sich vorstellen, dass dann auch auf der Seite der Landwirte ein größeres Umdenken einsetzt?
Das ist für mich sehr schwierig zu beurteilen. Ich kann es mir vorstellen, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich mit konventionellen Landwirten gar keinen Kontakt habe. Der Biolandwirt, bei dem wir das Land pachten, der ist definitiv dabei, noch mehr permakulturelle Prinzipien und Arbeitsweisen einzuführen auf seinem Hof. Da ist das Interesse definitiv gestiegen. Aber ich wohne jetzt seit 2 Jahren hier in Deutschland wieder und muss ehrlich gestehen, dass ich im Zuge des Aufbaus unserer Gärtnerei und wir haben uns da halt so reingekniet, da habe ich gar nicht so viel Kontakt zu den Landwirten. Aber ich kann es mir gut vorstellen und ich wünsche es mir auf jeden Fall.
Ich meine, ein bisschen reagiert ja auch der Mainstream sozusagen, wenn man jetzt sieht, dass Rewe, zumindest sagen die das, dass sie seit Januar eine Zusammenarbeit mit 2000 regionalen Anbietern haben. Ist das für Sie ein gutes Zeichen?
Ja, ich sehe es ehrlich gesagt als zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kommt das Bio, also das gehobene Bio auch im Supermarkt an. Das kann man positiv sehen. Ich tendiere leider doch dazu, das sehr kritisch zu sehen, weil wie das dann vielleicht oftmals so ist, könnte es passieren, dass die Kette dann eben sagt, so jetzt, wenn ihr weiterhin an uns liefern wollt, müsst ihr die Preise drücken. Ja, müssen wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Es kann aber auch wirklich zu einem Bewusstseinswandel beitragen, was ich mir wünschen würde.
Könnte denn die ganze Agrarwirtschaft in einer idealen Zukunft auf Permakultur, auf nachhaltiges Wirtschaften umstellen und dann damit den Bedarf an Gemüse zum Beispiel in Deutschland befriedigen, oder muss das eine Nische bleiben? Die alte Frage auch bei Biokost, ne?
Richtig, und da hat sich ja gezeigt, nein, das muss keine Nische bleiben, und genau das Gleiche sehe ich auch in der Permakultur. Es ist im Moment noch eine Nische. Ich arbeite mit meiner Gärtnerei daran, das aus der Nische zu holen und eben zu zeigen, dass es in der Wirtschaftlichkeit in nichts nachsteht. Es gibt einen Permakulturdozenten an der Akademie, Jonas Gampe. Der hat für Interessierte, die sich für das Thema Permakultur interessieren, ein schönes Einsteigerbuch geschrieben, das heißt Permakultur im Hausgarten. Er selber hat auch eine Gärtnerei und ein Stück Land von 1,2 Hektar. Und er hat jetzt gute Zahlen genannt, dass ein Weizenfeld neben seinem Stück Land liefert ca. 8 Tonnen pro Hektar pro Jahr an Ertrag. Wobei seine Fläche, wenn die Bäume einmal groß sind, rechnet er mit 40 Tonnen pro Hektar pro Jahr. Ein multifunktionales permakulturökologisches System, das essbar gestaltet wird, ist so viel ertragreicher als die Monokulturlandwirtschaft, die wir betreiben. Auch in der Viehhaltung ist es ja eine Art Monokultur. Von daher glaube ich schon, dass man das gut aus der Nische heben kann, auch durch den Faktor Wirtschaftlichkeit, wie es im Biosektor ja jetzt auch passiert.
Es gilt die Permakultur, glaube ich, auch als vielversprechendes Modell für Entwicklungsländer. Ist es nur eine Theorie oder gibt es da auch schon eine Bewegung?
Die Permakulturbewegung ist weltweit aktiv, ja natürlich. Es gibt in allen Entwicklungsländern Projekte und da ist es auf jeden Fall eine Riesenchance. nicht nur der ökologische Faktor, sondern gerade auch der wirtschaftliche und der soziale Faktor. Ne? Da werden Gemeinschaften geschaffen, die in eine positive Entwicklungsspirale hineingestaltet werden. Das ist ja der Anspruch der Permakultur, sowohl sozial, die Gemeinschaft wächst immer mehr zusammen, stärkt sich gegenseitig, als auch wirtschaftlich, um immer wieder weite Überschüsse und Überfluss zu erzeugen.
Also viele staunen jetzt bestimmt, dass sie sagen, die Permakultur sei so ertragreich, weil der Ertragreichtum, mit dem man denkt dazu, der hat ja gerade zu dieser industriellen Landwirtschaft geführt, dass da so viel rauskommt und dass die Tiere und die Pflanzen auch so gezüchtet sind, dass die immer mehr Ertrag liefern. Wenn Sie das zu einem herkömmlichen Bauern sagen, werden Sie von dem nicht belächelt?
Ja, doch, natürlich. Ertrag kann man messen anhand von Tonnen pro Hektar, so wie ich es ja auch gerade gemacht habe, natürlich. Aber bei dem Beispiel, das ich angesprochen hatte, geht es auch um Lebensraum für Vögel und Insekten. Es wird Humus aufgebaut, also CO2 im Boden eingespeichert. Es wird das Grundwasser gereinigt. Es wird Baumaterial in Form von Holz beispielsweise gewonnen. Es wird ein sozialer Treffpunkt geschaffen. Also Ertrag kann man ganz anders definieren als in Anführungsstrichen nur Lebensmittel. Und das ist was, was dem konventionellen oder traditionellen Landwirt oftmals doch hinterm Tellerrand liegt. Ich mag keinen beleidigen wollen, um Gottes Willen, aber das ist halt eine Art zu denken, die wir nicht gewohnt sind.
Sie hören SWR 2 Tandem mit Kerstin Mengewein, die mit ihrem Mann auf ihrem Hof in der Pfalz nach den Prinzipien der Permakultur Gemüse anbaut in solidarischer Landwirtschaft. Man kann sich das auch im Internet mal ein bisschen angucken. permaglück.de heißt die Website und so heißt auch Ihr YouTube-Kanal, Frau Mengewein. Da erklären Sie, was das ist, Permakultur und auch ganz konkret, wie es geht. Designprinzipien, Anbauplanung, Kompostherstellung, das sind wie so kleine Lehrgänge in 10-minütigen bis halbstündigen Videos. Warum machen Sie das? Für wen?
Ja, für die Menschen da draußen, die sich für das Thema interessieren, die kleinen Weltverbesserer, die es in unserer Gesellschaft überall gibt, für die mache ich das.
Weil es ist ja schon ein Aufwand.
Ja, definitiv. Also so ein Video zu filmen dauert ungefähr, naja, doch 4 Stunden und der Videoschnitt dann so um die 8 Stunden. Wir haben das natürlich alles nicht gelernt. Wir sind da als Hobbyfilmer, YouTuber unterwegs. Gut, dass Sie meinen YouTube-Kanal ansprechen. Ein bisschen peinlich ist es mir schon, dass wir dieses Jahr 2020 noch überhaupt kein einziges online gestellt haben, weil wir einfach nicht dazu gekommen sind. Es ist dieses Jahr überhaupt nicht drin. Aber dafür haben wir den ganzen Aufbau unserer Gärtnerei mit der Kamera mitverfolgt. Wie wir das geschafft haben, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und da kann man sich sozusagen angucken, wie wir von Anfang an das Gewächshaus aufgebaut haben, die Felder angelegt haben und ja, wie wir dann das erste Gemüse geerntet haben und das alles.
Ich meine, Sie machen es nicht nur online, sondern geben, wenn die Zeit ist, im Winter eher auch Workshops und machen Beratungen. Kommen da vor allem, ich weiß nicht, Hobbygärtner oder Urban Gardening-Initiativen oder helfen Sie auch Kollegen sozusagen beim Umsteigen im größeren Maßstab?
Ja, ich helfe tatsächlich auch bei Kollegen. Ich habe noch einen Nebenjob, auch in der Gemüsegärtnerei eines Demeter-Betriebes und dort haben wir einmal komplett umstrukturiert, haben uns alles angeschaut, wie ist die Gemüsegärtnerei bisher organisch gewachsen, haben Struktur reingebracht, Arbeitsprozesse strukturiert, die ganzen Finanzen einmal aufgelistet und Beete neu angelegt. Aber es sind auch viele Familienhaushalte einfach, die zu mir kommen und einfach ihren Garten designt haben wollten. Da hatte ich einen schönen Auftrag in Luxemburg, in Karlsruhe. Und tatsächlich fällt das auch immer in die Winterjahreshälfte. Die beste Zeit, um den Garten zu planen und anzulegen, ist sowieso ab Oktober. Und vorher habe ich auch wegen der ganzen Gemüsesaison keine Zeit so richtig. Aber genau.
Wenn Hobbygärtner Permakultur betreiben, sehen deren Gärten dann auch anders aus? Erkennen Sie einen Permakulturgarten sofort?
Nein. Also tatsächlich nein, weil ein Permakulturgarten nicht gleich aussieht. Nur weil ich hinter der Terrasse eine Kräuterspirale stehen habe und mein Gemüse in Hochbeeten anbaue und einen dicken Komposthaufen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich meinen Rasen nicht mit Kunstdünger dünge. Oder weil ich vielleicht gar keinen Rasen habe, heißt das immer noch nicht, dass das mit Permakulturprinzipien gestaltet wurde. Und ob dann der Gartenbesitzer seine Ernte teilt mit den Nachbarn oder mit der ganzen Straße zum Beispiel, das sieht man an dem Garten ja so nicht an. Aber das wäre auch eine Art von Permakultur in der sozialen Schiene.
Vielleicht können wir ja hier auch ein bisschen was lernen. Der erste Schritt Richtung Permakultur ist gemäß Ihrer Anleitung, beobachte und interagiere. Was beobachtet man, was sieht man dann zum Beispiel und wie interagiert man entsprechend?
Genau, man fängt also an mit Beobachten, Denken und dann Handeln. Das wäre so das erste Prinzip. Naja, ich gucke mir zum Beispiel an, welche Bedürfnisse habe ich? Was will ich überhaupt essen aus meinem Garten? Oder wie viele Küchenabfälle habe ich und muss der Garten verwerten können? Wie groß ist der Garten? Oder ich schaue mir an, wo läuft denn das Grundwasser lang? Habe ich einen Hang in meinem Garten oder ist es eher ebenerdig? Ne? Also kann ich vielleicht mit Grundwasser irgendwie ein passives Bewässerungssystem so einbauen, zum Beispiel durch Wassergräben oder durch einen Teich, dass ich das vielleicht irgendwie zu meinem Vorteil nutzen kann? Möchte ich oder wie baue ich ein Anlehngewächshaus, wo ich nicht nur mein Zitrusbäumchen überwintern kann, sondern wo ich auch meine Jungpflanzenanzucht und meine Tomaten hinstellen kann, das mir aber gleichzeitig auch eine Art Wärmespeicher, ein passiver Wärmespeicher für die Wohnung bietet oder wo ich auch die Abwärme aus der Wohnung wieder für die Anzucht nutzen kann. Ja, ich mache eine riesige Liste an Dingen, die ich brauche und möchte und gucke mir auch an, was bietet das Ökosystem, was bietet vielleicht der Nachbar, brauche ich einen riesen Apfelbaum, wenn der Nachbar schon einen hat, bevor ich in die Gestaltung gehe.
Und man nutzt ja immer die Kreisläufe, Sie deuten das schon an, die Kreisläufe der Natur und gemäß denen regenerieren sich die Erde und die Pflanzen eigentlich selber. Haben Sie noch ein Beispiel?
Ja, ich arbeite oder man arbeitet in der Permakultur mit den Energien von Sonne, Wind und Wasser. Also das Anlehngewächshaus wäre jetzt wieder das Beispiel, das ich gerne herziehen möchte. Die Sonne strahlt mir ja den ganzen Tag aufs Haus. Wenn ich da ein Anlehngewächshaus anbaue, dann kann ich die Kraft der Sonne, die Wärme der Sonne noch besser nutzen. Oder ich nehme den Regen, ich sammle natürlich das Regenwasser und schaue, wie ich das vielleicht über Dachrinnensystem sozusagen irgendwie umleiten kann in den Garten, dass es mein Garten speist. Ich möchte immer einen Permakulturgarten gestalten, also ich persönlich, wenn ich einen Garten gestalte, muss der auch schön sein, dass die Vögel und Insekten was von haben, dass der Mensch Schnittblumen von hat und dass er sich auch einfach gerne in den Garten begibt, um dort zu sein. Und je öfter der Mensch im Garten ist, desto mehr gepflegt ist der Garten.
Sie haben das alles gelernt in Holland, da haben Sie eine Ausbildung zur biodynamischen Landwirtin gemacht mit Schwerpunkt Garten und Obstbau. Zuletzt, deswegen haben Sie vorher gesagt, vor anderthalb Jahren kamen Sie wieder zurück nach Deutschland. Davor zwei Lehrgänge zur Permakultur-Designerin. Wie muss man sich so eine Ausbildung oder so ein Workshop oder so einen Lehrgang vorstellen?
Ja, das ist der 72-Stunden-Kurs, der beliebte Einführungskurs in das Thema Permakultur, hat einen international anerkannten oder immer gleichen Lehrplan. Und da wird einmal von Ökosystem über soziale Systeme bis hin zu Wirtschaftlichkeit, alles, was die Permakultur zu bieten hat, alle Designprinzipien, wird einmal angeschaut. Und man hat nach so einem Kurs eine Urkunde in der Hand, die zeigt, dass man so einen Kurs gemacht hat. Und der ist zum Beispiel die Voraussetzung auch für die Anmeldung zur echten Designerausbildung an der Permakulturakademie Deutschland, wo ich dann auch das Basisjahr gemacht habe.
Sie haben gerade schon so ein bisschen zu einer Zukunftsvision ausgeholt, Frau Mengewein. Aber vielleicht reden wir noch kurz über Ihren Werdegang. Es ist nämlich nicht so, dass Sie schon in der Grundschule gewusst haben, Sie werden Ihren Rest Ihres Lebens im Garten verbringen wollen, sondern Sie sind gelernte Bürokauffrau erstmal gewesen. Wie kam es zu dem Schwenk, zu dem neuen Leben, das Sie jetzt führen?
Also es fing eigentlich damit an, dass mein Mann und ich, wir waren halt in Holland gelandet, hatten uns dort ein Reihenhäuschen gekauft, das Häuschen hatte einen Garten und wir wollten Tomaten anbauen, Salat anbauen, Himbeeren und so. Und dann habe ich Google aufgemacht, wie baue ich Tomaten an? Ja, also das war unser Wissensstand ganz am Anfang, vor 7 Jahren oder so oder 8. Genau, und dann haben wir unsere ersten Gehversuche unternommen und im Zuge meiner Google-Recherche, wie man denn nun Gemüse anbaue, habe ich auch die Permakultur gefunden, habe Texte gelesen, Videos geschaut, mir ein Buch gekauft und fand das ja ganz spannend. Also ein ganz liebevolles, respektvolles, ganzheitliches Denken und auch Umgehen mit der Natur und mit den Menschen und hat mich einfach fasziniert. Also habe ich mich für einen Permakultur-Design-Kurs angemeldet und da habe ich dann gemerkt, okay, das will ich machen. Endlich weiß ich mal, was ich beruflich machen will. Ich will Permakultur-Designerin werden. Und dann habe ich unseren ganzen holländischen Garten entsprechend designt. Wir waren da so die grünen Rebellen in der Nachbarschaft. Ja, und dann habe ich irgendwann meinen Bürojob an den Nagel gehängt, weil der mich einfach nicht erfüllt hat. Und mein Mann war derjenige, der diese Demeter-Berufsausbildung, eine Umschulung gefunden hat. Und da habe ich dann 2 Jahre in einem Gemüsebaubetrieb und in einem Obstbaubetrieb, also jeweils ein Jahr gearbeitet und in der Berufsschule viel über Anthroposophie gelernt und auch einfach ökologischen Landbau, was ziemlich viel Permakultur-Designprinzipien ja beinhaltet. Also ich habe mich da ziemlich gut wiedergefunden. Und dann in der Zeit kam das Angebot von der Bahnmühle, Permakultur interessiert mich auch, wollte nicht mehr herkommen, vielleicht können wir was zusammen machen. Und dann kam auf einmal dieses Angebot zustande, ja, ich habe hier Land, ich habe hier Maschinen und Lagerhallen, könnte alles nutzen. Ja, und dann haben wir uns dazu entschieden, eine solidarische Gemüselandwirtschaft zu gründen.
Das heißt, Sie waren vor den Tomaten noch nicht mal jetzt irgendwie so der totale Naturbursche.
Ja, genau.
Und dann in Holland, weil Sie das beschreiben, diese ganzen Entdeckungen, was haben Sie da zum Beispiel Eindrückes erlebt? Was waren das für Momente, wo Sie dachten, ist das schön?
Ja, der erste Permakultur-Design-Kurs, den ich gemacht habe, unser Tutor, das war ein Meister der Gruppendynamik. Der hat sich in der sozialen Permakultur wunderbar ausgekannt, also in der Gestaltung einer Gruppe. Wie kriege ich eine Gruppendynamik so hin, dass man sich gegenseitig bereichert, dass von Anfang an ein Vertrauen da ist, als ist man schon immer befreundet gewesen, dass es Spaß macht, zusammenzukommen und zusammen zu lernen und diesen Synergieeffekt auszunutzen. Und also die Thematik selber, diese ganzheitliche, liebevolle Herangehensweise, das hat mich ja sowieso begeistert. Und dann habe ich das in der Praxis dann auch empfunden. Und wir haben uns viele Projekte auch angeschaut. Und da war mir dann klar, boah, das will ich auch gestalten können.
Wie leicht oder schwer ist es jetzt, das wirklich zu realisieren mit dem Hof, den Sie haben, diese ganzen Dinge, die Sie so begeistert haben? Man muss ja bestimmt auch Hürden nehmen, denke ich.
Ja, es war schon ein Schritt. Mein Mann und ich, wir waren beide angestellt und jetzt sind wir selbstständig. Das war schon ein Schritt, auch der Umzug, also alles in Holland, alles abbrechen und hier wieder neu aufbauen. Da hat uns wahrscheinlich dann diese Motivation und Begeisterung, ja, hat uns dann Flügel verliehen.
Dieses Prinzip des anderen Miteinanders, das gibt's ja auch in so größeren Lebensgemeinschaften, die auch zum Teil aus dem Wunsch nach mehr Naturnähe entstanden sind. So eine Gemeinschaft Sonnenwald im Schwarzwald oder dieses Schloss Tempelhof bei Crailsheim, wo auch Permakultur betrieben wird, in einer größeren Gruppe eben. Wäre das auch was für Sie?
Ich habe im Zuge des Basisjahrs, also der Einstieg in die akademische Ausbildung Permakulturdesigner, da haben wir auch mal eine Kommune in Kassel besucht. Und da habe ich mich damals auch schon gefragt, wäre das was für mich? Und ich muss bis heute sagen, ich weiß es nicht genau. Mich reizt auf jeden Fall der Gedanke, in einer quasi familiären Atmosphäre zusammen zu arbeiten und zusammen zu leben auch. Aber ich habe auch gemerkt aus vielen Gesprächen mit Menschen, die in Kommunen wohnen oder gewohnt haben, dass es nicht einfach ist. Es gibt immer Streit und Diskussion, auch in jeder Familie natürlich. In so einer Kommune passiert das natürlich auch. Ja, damit muss man umgehen lernen. Das erfordert auch viel persönliches Wachstum. Also mich reizt es schon. Ich habe jetzt keine konkreten Pläne, sag ich mal. Aber ich würde mir bestimmt das ein oder andere Projekt mal anschauen. Und dann muss man halt auch so ein bisschen reinfühlen. Würde ich hierher passen? Zieht mich das an? Und ich glaube, da geht es halt auch viel drum, dass man sich dann wohlfühlt.
Also jetzt erstmal zu zweit noch eine Weile mit Ihrem Mann. Wie gut schafft man denn das zu zweit? Also was Sie vorhin so skizziert haben, was alles dazugehört, das klingt nach 10-12-Stunden-Tagen.
Tatsächlich haben wir beide einen 450-Euro-Job, also 12 Stunden der Woche gehen schon mal weg für einen Nebenjob. Und der Rest unseres Lebensunterhalts kommt aus der Solawi. Entsprechend haben wir eine 6-Tage-Woche, wovon wir 4,5 für unsere eigene Gärtnerei dann aufwenden können. Und die Arbeitstage sind natürlich saisonal unterschiedlich lang. Und manchmal gibt es auch Mithilfe von den Solawi-Mitgliedern. Dann fällt schon mal wieder einiges von der To-Do-List weg. Aber wir schaffen das ziemlich gut. Es hat viel mit dieser Anbaumethode Market Gardening zu tun, die ich schon mal erwähnt hatte, wo viele Arbeitsprozesse so effizient gestaltet sind. Das ganze System, diese Anbauweise ist einfach so durchdacht, dass einem da viel Arbeit und Aufwand erspart bleibt.
Und dann scheint Ihr Ehrgeiz ja schon zu sein, was dafür zu tun, dass dieses Prinzip bekannter und verbreiteter wird, ob man nun Workshops macht oder Videos dreht oder auch, ich weiß ja nicht, Sie sprachen vorhin an, dass da ein bisschen Forschung betrieben wird, dass da noch viel getan werden muss. Gucken Sie in die Richtung auch?
Ja, tatsächlich. Also das Market Gardening zum Beispiel, diese Anbauweise, die wir betreiben, da ist es schon so, dass auf einem Beet nur der Sellerie steht, auf dem nächsten stehen nur die Zwiebeln, auf dem nächsten stehen nur die Möhren und in jedem Permakulturbuch steht, man muss Möhren und Zwiebeln zusammenpflanzen, weil die Möhrenfliege wird durch die Zwiebeln und die Zwiebelfliege durch die Möhren abgehalten. Also Mischkultur zum Beispiel oder auch das ganze Thema Mulchen ist was wir so nicht betreiben.
Mulchen heißt, dass man nicht umgräbt, ne? Den Boden, dass man anders mit dem Boden umgeht.
Nein, Mulchen heißt, dass ich den Boden bedecke mit Stroh, Heu, Unkräutern, abgestorbene Blattmasse, sowas. Also ich bedecke den Boden mit Biomasse. Das ist das Mulchen und umgraben tun wir tatsächlich auch nicht. Wir bearbeiten den Boden minimal, also nur 5 cm, eigentlich nur mit der Unkrauthacke höchstens. Ja, also wir betreiben tatsächlich Forschung dahingehend, dass wir jetzt mit Stroh mulchen und dass wir die Mischkultur probieren. Aber ich merke halt schon, okay, Market Gardening ist ein durchdachtes System, da stecken Permakulturprinzipien auch drin, das hat sich jemand so zusammengebastelt. Und wie kann ich das jetzt tatsächlich noch verpermakulturalisieren? Also wie kann ich eben doch den Mulch oder die Mischkultur irgendwie reinbringen, ohne dass die Effizienz leidet? Also das ist jetzt unser privater Forschungsbereich und in der Landwirtschaft im großen Stil, da muss Permakultur halt einfach mal wirklich ausprobiert werden. Also da müssten auf dem Getreideacker die Walnussbaumreihen gepflanzt werden. So ein Walnussbaum braucht halt aber erst mal 10 Jahre, bevor er was abwirft. Ne? Und das sind so großräumige Strukturen, die einfach jetzt angepflanzt werden müssten. Da hat man auch gewissen Aufwand und bringt halt aber erst langfristig später dann Ertrag. Und das sind natürlich Prozesse, die ihre Zeit brauchen. Und da dann Forschung zu betreiben, braucht entsprechend auch wieder viel Zeit. Also deswegen geht es so schleppend, die Permakultur aus dem Hausgarten in die Landwirtschaft zu hieven.
Was steht denn bei Ihnen dieses Jahr an? Haben Sie irgendeinen bestimmten Schritt vor, irgendwas, was Sie bisher noch nicht gemacht haben? Wie geht es weiter als nächstes?
Ja, also wir haben vor, nächstes Jahr unsere Fläche zu vergrößern. Da sind wir gerade im Gespräch mit dem Verpächter. Dann könnten wir noch mehr Mitglieder aufnehmen, könnten beide unsere Nebenjobs an Nagel hängen und Vollzeit arbeiten. Und was wir nächstes Jahr einführen wollen, ist eine Bieterrunde. Das bedeutet, wir Gärtner setzen uns hin, berechnen die Betriebskosten unseres Betriebs und dann rufen wir eine Mitgliederversammlung ein, sagen, wir brauchen Summe X, um diese Gärtnerei zu finanzieren. Und dann schreibt jedes Mitglied auf einen Zettel einen Betrag, den es freiwillig zur Unterstützung dieses landwirtschaftlichen Betriebes geben kann. Und dann werden alle Zettel eingesammelt, dann wird ausgezählt und wenn der Betrag zustande kommt, dann ist unsere Gärtnerei für die nächste Saison gestemmt. Und wenn nicht, gibt es noch eine Runde. Und so kann die alleinerziehende Mutter die Hand heben, ich habe aber leider nur 10 Euro, ich kann es mir sonst nicht leisten. Und dann sagt der Zahnarzt, ja gut, ich übernehme deinen Anteil eben auch noch. Also wir wollen die Solidarität nicht nur des Verbrauchers gegenüber des Erzeugers, was wir jetzt schon haben, einführen, sondern die Solidarität in der Gesellschaft untereinander, also der Mitglieder untereinander. Das wäre so der nächste Schritt in Sachen Permakultur, sozialer Permakultur, was ansteht.
Dann bitte alle, die jetzt mit gespitzten Ohren zugehört haben, in der Gegend von Odernheim oder um Bad Kreuznach mal auf permaglück.de gucken. Und wir wünschen Ihnen viel Erfolg, Frau Mengewein.
Also vielen Dank, Herr Lechler.
Und danke, dass Sie in der Sendung waren. Ich sage genau nochmal die Webadresse permaglück.de. Das war SWR 2 Tandem mit Kerstin Mengewein, Moderation Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Petra Malwitz, Bettina Stender hat die Musik ausgesucht und in der Technik saß Marc Löffler. Schönen Abend.